Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Wenn ein Song, nein sogar ein ganzes Album, so prägnant anfängt.
Charmantes Mädchen, deine Liebe ist groß. Samt weiche Haut, was mache ich jetzt bloß?
Dann hört man schon mal genauer hin und es lohnt sich. Luis Arke heißt der Besitzer dieser Kopfstimme, der aber auch ganz tief singen kann. Gebürtig aus Stuttgart, seit geraumer Zeit in Karlsruhe ansässig, millimeterkurze Haare, ein Faible für gemusterte Secondhand-Hemden, auch mit Leopardenprint, aufgekratzter Bühnenperformer, sonst eher ruhiger Typ, wie wir gleich hören werden. Nach dieser Single Schillerndes Mädchen erschien nämlich gestern sein Debütalbum Bitte lass mich frei. Das weniger schlagerhaft klingt als dieser Titel. Erste Suggestivfrage im Corso-Gespräch mit Luis Arke. Es ist schon ein Liebeskummer-Album, oder?
Ja, absolut, oder?
Und sie war ein schillerndes Mädchen.
Mhm. Und wie? Eine Frau, mit der ich extrem viel Zeit verbracht habe und immer noch verbringe.
Ach so.
Also, es ist sehr kompliziert. Das wird in den 8 Liedern auch klar, hoffentlich.
Hat es denn gegen den Kummer geholfen oder gegen die Krise, diese Lieder zu machen?
Na, auf jeden Fall, wenn ich so Liebeskummer habe oder generell in der Beziehung Probleme, nenne ich sie mal, dann schotte ich mich eh immer so ziemlich hart ab von allen anderen und das ist dann auch meistens die Zeit, wo ich Musik mache. Ich weiß nicht, so richtig starker Liebeskummer oder so eine Trauer ist auch meistens irgendwie was sehr Schönes oder ich empfinde es immer so als was sehr Reines und Wahres. Und ich sitze dann teilweise im Park und glotze so 2 Stunden so einen Baum an oder sowas. Und das geht auch wirklich nur dann. Und ich wundere mich jetzt auch, wenn ich dir das erzähle. Aber ich mach's und dann denke ich natürlich da über solche Sachen nach vor allem.
Wobei das Wichtige ja immer nicht ist, worüber man schreibt, sondern wie. In dem Fall zum Beispiel Schillerndes Mädchen, deine Liebe ist groß, samt weiche Haut, was mache ich bloß? Also nicht smart oder verklausuliert, sondern emotional und direkt. Worauf kommt's an?
Gut, Floskeln, da kommt man nicht drum rum beim Musik machen, aber mir ist immer so ganz wichtig, dass die immer noch durch so einen Realitätsbezug irgendwie in Szene gesetzt werden. Also, dass da noch irgendwas ist, was wahr ist und was passiert ist und was mir dann wiederum hilft, die richtigen Worte zu finden.
Sie nennen sich aber zugleich auch gern Schlagersänger. Das war meine Assoziation überhaupt nicht bei diesen Tracks. Ich finde, die Songs sind kein bisschen kitschig. Was ist für Sie das Schlagerhafte an Luis Arke?
Also ich glaube, dieser Begriff kam auch so ein bisschen von außen, zu dem ich auch den Schlager für mich erst im letzten halben Jahr entdeckt habe. Aber ja, es gibt da schon gewisse Parallelen. Ich meine, jeder Song verarbeitet einfach so einen Herzschmerz und das ist ja auch so ein ganz typisches, zentrales Thema beim Schlager.
Aber Sie machen sich jetzt nicht zu Hause mal Marianne Rosenberg an?
Doch, doch. Gerade so die frühen Alben, die natürlich in dieser kommerziellen Schlagerwelt entstanden sind, die, wie ich aber finde, einen total schönen Umgang mit der deutschen Sprache haben.
Und was hat dann umgekehrt dieser doch eher kühle Synthesizer-Sound bei Ihnen mit dem Thema zu tun?
Ich denke, das ist dann einfach eine andere Geschmacksrichtung, eine andere Geschmacksnote.
Wo kommt denn diese Geschmacksnote her, diese Fixierung, sage ich mal, so auf die frühen 80er, bisschen 90er Clubgefühl höre ich auch noch, aber es ist in jedem Fall Musik aus einer Zeit, in der sich vermutlich Ihre Eltern noch nicht gekannt haben.
Neue Deutsche Welle ist, glaube ich, das Stichwort. Ich glaube einfach in diesen 5, 6 Jahren, wo die so richtig am Brennen war, Mitte der 80er, da ist einfach extrem viel passiert und halt auch extrem viele so Kellerproduktionen, weil Synthesizer waren erschwinglich und jeder konnte sich auch irgendwie noch ein Mikrofon leisten und hat dann halt da seinen Mist irgendwie gemacht. Und diese Überbleibsel sehe ich einfach auch viel Parallelen zu mir selber, weil ich ja auch so bin. Ich nehme ja auch bei mir auf.
Ihre Eltern waren oder sind beide auch Musiker, die Mutter Sängerin und Gesangslehrerin, der Vater Gitarrenlehrer, der hatte auch ein Tonstudio. Ab wann waren Sie von den Knöpfen und Reglern fasziniert?
Also schon recht früh. Mein Vater hat mir, glaube ich, mit 8 mal so ein altes MacBook der ersten Generation in die Hand gedrückt, wo noch so eine Logic-Version drauf war, wo ich habe damals noch sehr viel Gitarre gespielt und habe dann da irgendwie so Sachen halt aufgenommen mit Gitarre. War damals so sehr inspiriert von so Steve Vai und so Gitarrentypen halt.
Das sind so diese ganz virtuosen, schnellen. Es steht auch sehr schön in Ihrer Bio, ich zitiere, nach frühen Ausflügen als Studiogitarrist und Technoproduzent hat sich Luis nun ganz seinem Soloprojekt verschrieben. Mhm. Also das wüsste ich schon noch gern genauer, denn einen Studiogitarristen würde man hinter Ihrem ja doch gitarrenfreien Album nicht erwarten. Was waren das für Jobs?
Ja, interessanterweise waren das Hip-Hop-Produktionen. Ich hatte damals noch in einer Band gespielt, auch so sehr gitarrenlastige Musik, und unsere damaligen Produzenten waren in diesem Deutschrap-Genre beheimatet und haben dann irgendwann so den Sprung über den großen Teich gewagt und haben viele so Samples nach Amerika verkauft und hatten mich damals eben gefragt, ob ich denen nicht so ein bisschen Grundmaterial liefern kann.
Und sie sind dann auch auf richtig prominenten Produktionen gelandet.
Ja, das ist eine verrückte Geschichte. Also zum einen von Travis Scott Goosebumps, ein Feature, den er mit Kendrick Lamar hat und was sich skurrilerweise 3 Millionen Mal verkauft hat. Und dann gibt es noch ein anderes Lied von Schoolboy Q und Kanye West. Das nennt sich Dead Part und das ist, glaube ich, auch einmal Platin oder nur Gold gegangen. Diese Zahlen sind so skurril, weil ich da als kleiner Gitarrenboy halt in meinem Zimmer sitze und diese schiefen Töne da reinspiel und das dann am Ende so eine Reichweite hat, dass damit hätte ich niemals gerechnet. Und
aber Sie sind nicht mit Tantiemen beteiligt dann an so einer Aufnahme?
Nein, leider nicht.
Und dann haben Sie selber auch Techno produziert und hatten aber offenbar immer das Gefühl, mir fehlt was da.
Ja, es ist, glaube ich, einfach so dieses Arrangement, das einen da so einengt, und natürlich jagt man dann einem gewissen Clubstandard nach. Also wenn der Song irgendwie auf der Anlage nicht gut klingt, dann hat man eigentlich versagt, und es ist natürlich auch so eine Dosenmusik irgendwie. Ja. Ich war damals einfach nur so mit 18, 19 total fasziniert von dieser Clubszene, weil ich halt auch das erste Mal so auf so Partys gehen konnte mit Gästeliste und solchen Sachen, und es war halt voll cool, und dann war es halt einfach so das Geilste, wenn so der eigene Song so im Club lief, und dem bin ich damals halt so nachgejagt, auch so ein Traum einfach.
Ich finde ja, Sie wirken gar nicht wie jemand, der weltberühmt werden will, weil Sie kokettieren da so ein bisschen damit, ne?
Richtig.
Ich will weltberühmt werden. Wie ernst ist es?
Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich mit 8 da mal dieses erste MacBook gekriegt habe und da irgendwelche Sachen rumgespielt habe. Aber auch aufzuwachsen, glaube ich, in einem Haushalt mit 2, ich nenne es mal Anführungsstrichen, gescheiterten Musikern, sorry Mama und Papa, hat mich, glaube ich, so ganz unterbewusst vielleicht auch so ein Stück weit geprägt. Und es war mir schon auch immer früher wichtig, wie berühmt gewisse Musiker waren, die ich da über meinen Vater kennengelernt habe oder so.
Ja.
Und ich glaube, durch dieses Gitarrending und auch durch diese Virtuosen, die ich damals so verehrt habe, kam schon auch so ein gewisses, so eine Anhimmelung dieses Stardoms. Boah, der kann so krank schnell spielen. Und das ist echt alles, was der können muss. Der kann krank gut spielen, schnell spielen. Und deshalb finde ich den geil. Das will ich eigentlich auch für mich haben. Und habe dann auch relativ früh angefangen zu üben wie ein Blöder, weil ich dachte, so geht's irgendwie. Das haben die auch gemacht irgendwie. Und ja, ich habe oft damit gehadert, auch weil ich halt auch so mit 16, 17, 18 totale Scheißmusik halt gemacht habe. Das wurde dann schon immer elektronischer und auch poppiger. Aber ich habe immer wieder gedacht, das wird nichts. Aber dann habe ich mir so irgendwann mal so geschworen, dass ich das auf jeden Fall mal probieren muss, bevor ich das jetzt einfach so aufgebe. Und an dem Versuch bin ich gerade noch dran. Und jetzt sitze ich hier. Und deshalb ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt alles gekommen.
Aber für weltberühmt muss ja schon immer viel zusammenpassen, wenn man nicht nur Virtuose sein muss. Also Songs und Sound, aber auch der Look und die Frisur und wie man sich in den sozialen Medien präsentiert. Wie viele Gedanken machen Sie sich um dieses Drumherum, um diese Inszenierung von Luis Acke?
Ich glaube, ich versuche das so natürlich wie möglich zu halten. Ich inszeniere mich natürlich schon stark. Vor allem die Bühnenperson Luis Acke, die lebe ich auch total gerne extrem aus und mag das Spiel mit dem Humor. Weiß aber, dass ich damit auch ein bisschen vorsichtig sein muss, denn die Musik ist doch sehr ernst, und versuche dazwischen so ein bisschen so eine Waage zu halten. Das hilft mir auch selber viel, einfach so Spaß an der Sache zu behalten. Über Sachen, die ich lachen kann, die mache ich dann auch irgendwie ganz gerne, und die Leute scheinen das auch ganz lustig zu finden. Von daher ist es eigentlich eine Win-Win-Situation.